Weil heute spannen wir einen großen Bogen. Wir machen vielleicht ein paar wilde Sprünge und tauchen tief ins Wort Gottes ein. Denn ich habe so tolle Dinge gelernt und entdeckt und die kann ich nur an euch weitergeben. Es sprudelt richtig in mir, ich versuche mich zu zügeln, aber ich muss sagen, dieses Buch, das hier, die Bibel, sie ist von Neuem so faszinierend und die Geschichte, die Gott mit seinem Volk schreibt, sie fasziniert mich zutiefst und ich hoffe, sie fasziniert dich auch, denn es ist nicht nur die Geschichte, die Gott mit seinem Volk schreibt, sondern auch deine Geschichte. Mein Ziel heute Morgen ist es, wir versammeln uns zur Anbetung. Anbetung unseres Gottes für das, was er ist. Warum das alles Sinn macht, werden wir in so circa 1 bis 2 Stunden sehen, wenn ich fertig bin. Nee, Spaß, ich versuche mich echt kurz zu halten. Es ist so viel, aber ich versuche mich kurz zu halten. Und es ist faszinierend, wirklich zu sehen, was Gott schon immer für uns wollte und wie er es geplant hat, wie er es gemacht hat. Und wie es sich durch und durch und durch die ganze Geschichte trägt und zieht, wie alles verwoben ist. Und ich möchte noch beten mit uns heute Morgen. Ja, großer Gott, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für die Bibel, ich danke dir für jede einzelne Geschichte, für jeden einzelnen Vers, der da drin steckt, die so voll sind. Sie sind gedrängt durch und durch mit dir, großer Gott. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass wir heute von dir lernen dürfen, dass wir heute sehen dürfen, wie großartig du bist. Ja, so segne du uns, führe du uns, leite du uns, mach uns offen für das, was du heute sprechen möchtest, Herr. Amen. Wo sind wir heute? Wir sind in einer Reihe des Bewegens und Sammelns und ich habe euch was mitgebracht. Heute, unser Thema ist versammelt zur Anbetung. Aber wo sind wir? Wir haben uns angeschaut, hier so ein Zeitstrahl, hier sind die Urgeschichte, die Erzvätergeschichten, die Schöpfung findet sich hier. Dann hatten wir die letzten Wochen den Auszug aus Ägypten und die Wüstenzeit. Die Landnahme haben wir so ein bisschen gehabt mit Jericho. Die Richterzeit haben wir übersprungen und jetzt heute finden wir uns hier, der Tempelbau des Salomons. Und es ist eine unfassbare Bewegung im Volk Israel. Sie kommen also in dieses neue Land und es beginnt diese Zeit der Richter. Und wer sich diese Bücher mal angeschaut hat, der wird fast nichts Blutigeres und schwer Verdauliches in der Bibel finden wie diese Bücher. Es geht wirklich hoch und runter. Und nach dieser Richterzeit, also die Richterzeit war dafür da, die einzelnen Stämme Israels, da hatte jeder Stamm seinen eigenen Richter und dann hat man erkannt, oh, das funktioniert irgendwie nicht, lasst uns einen König haben. Und dann kam Saul und dann kam David und dann kamen bürgerkriegsähnliche Zustände. Dann kommt David an die Macht. Viele Feinde um David, um Israel herum. Dann stirbt David. Dann kommt auch kein reibungsloser Machtwechsel und schließlich wird Salomo König. Nochmal aufgegliedert, genau. Ganz lang, hier unten befinden wir uns jetzt, nach der Richterzeit des Königtums, 1000 bis 900 vor Christus. Und erst mit Salomo war Ruhe und Frieden. Und ich habe einen sehr, sehr spannenden Vers gefunden. Da steht, du weißt, dass mein Vater David dem Namen des Herrn, seines Gottes, kein Haus bauen konnte wegen der Kriege, in die ihn seine Feinde verwickelten, bis der Herr sie unter seine Fußsohlen legte. Nun aber hat mir der Herr, mein Gott, ringsum Ruhe verschafft, sodass kein Widersacher noch ein bösartiger Angriff mehr zu erwarten ist. Siehe, nun gedenke ich dem Namen des Herrn meines Gottes, ein Haus zu bauen, so wie der Herr zu meinem Vater David geredet hat, indem er sprach, dein Sohn, den ich an deiner Stelle auf den Thron setzen werde, der soll meinem Namen ein Haus bauen. Diese Sätze spricht Salomo zu einem guten Freund seines Vaters Davids, als es darum geht, jetzt haben wir endlich Frieden. Jetzt bedroht uns nichts mehr. Jetzt ist alle Bewegung, die war, diese Hunderten und Hunderten Jahre, die hat sich wie gelegt. Und jetzt bauen wir einen Tempel. Und ich finde es so spannend, dass David diesen Tempel nicht bauen durfte. Und dass erst mit diesem Frieden, der Einzug Salomo diesen Tempel gebaut hat. Wir wollen uns heute Morgen zwei Dinge anschauen. Erstens, was lehrt uns dieser Tempel über uns, über Gott, über die Beziehung zwischen uns und Gott? Weil das Spannende an diesem Tempel ist, er ist voller Symbole. Er ist so voller Zeichen und Verweise und Bilder. Und so lassen sich so manche neutestamentliche Stelle erst verstehen, wenn man diese jüdische Perspektive und dieses Verständnis des Tempels sieht. Und das Zweite, was wir uns heute Morgen anschauen wollen, ist, wie verstehen wir den Tempel heute? Was bringt er uns heute noch? Als Ort der Anbetung oder als ein Ort der Zeremonien? Vielleicht denkst du heute Morgen, oh nein, oh nein, oh nein, jetzt muss ich mir alte Grundrisse anschauen von Tempeln und ganz viele schlechte Zeichnungen, viele Geschichten und viele Daten und irgendwelche Bilder von Kronleuchtern und Bundesladen. Ja, schauen wir uns an. Aber nicht aus diesem Wissensaspekt heraus, sondern der Tempel und auch die Stiftshütte, also der Vorgänger des Tempels, beantworten im Prinzip eine super, super brisante, hochaktuelle Frage. Und zwar, wie begegne ich Gott? Ich weiß nicht, hast du dich schon mal gefragt, wie begegne ich Gott? Wo komme ich mit Gott ins Gespräch? Wie komme ich mit Gott ins Gespräch? Ich glaube, wir haben eine Sehnsucht, ein Verlangen, manchmal undefiniert, manchmal ganz klar nach einem Moment mit Gott, ein Verlangen nach diesem Moment. Und wir glauben, Gott hat dich und mich geschaffen. Und wir glauben, Gott und der Mensch, sie gehören eigentlich in eine Gemeinschaft, sie gehören in eine Begegnung. Das ist der Grund für dieses Verlangen, das wir haben, wenn wir uns fragen, wie begegne ich Gott? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal wünsche ich mir eine Adresse. Abelstraße 3, weiß nicht, ob es die gibt, da triffst du Gott. Da gehst du hin, da machst du einen Termin, da machst du eine fixe Sprechstunde. So passiert Gottbegegnung. Und dann gehe ich da hin und sage, Gott, füll du mich heute Morgen mit Kraft und Power. Sag mir, was ich tun soll, wo soll es hingehen? Manche fragen sich vielleicht, Gott, bist du überhaupt noch da? Bist du noch interessiert an mir? Bist du noch aktiv an dieser Welt? Fragen, die sich das Volk Israel ganz anders gestellt hat. Aber wir gehen auf den Anfang, damit wir wirklich alles verstehen. Wie hat Gott sich diese Welt vorgestellt? Wie hat Gott sich das Leben mit den Menschen vorgestellt, das Zusammenleben vorgestellt? Gott schuf eine Erde. Er schuf Land und Wasser und den Himmel und er schuf den Menschen. Und er schuf einen Ort der Begegnung zwischen Mensch und Gott. Und er nannte das Eden. Man kann sich das so vorstellen wie zwei Kreise. Es ist eine Überschneidung. Vielleicht kannst du mir ein anderes Mikro bringen oder kurz was sagen. Oh, perfekt. Vielen Dank, Carsten. Ja. Vielen Dank. Also, ihr könnt euch das so vorstellen. Gott schafft diesen Ort, Eden, in Genesis 1, und ihr stellt euch das vor wie zwei so Kreise, die überlappen. In Eden überlappt eine göttliche Dimension mit einer irdischen Dimension. Und Gott ist in dieser Überlappung, ist er anwesend. Kurz nachdem Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen haben, gibt es einen wahnsinnig spannenden Vers, wie ich finde. Da steht, und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Es gab also einen Ort auf dieser Welt, wo sich Gott und die Erde überschnitten haben, wo Gott wandelte.
Stellt euch das vor, Gott läuft bei euch durch die Wohnung. Ihr habt Gemeinschaft, so intensiv. Das ist eine Überschneidung, es ist eine Gemeinschaft, es ist eine Begegnung. Er ist ein erlebbarer Gott, wir glauben an einen erlebbaren Gott, der wandelt. Doch diese Gemeinschaft, sie endet und die Menschen wollten Gott sein. Das war's mit dem Garten Eden. Die Trennung von Gott, aber auch die Trennung der Dimensionen, dieser Schnittbereich der zwei Kreise, er geht auseinander. Adam und Eva müssen Eden verlassen. Gott taucht immer wieder auf. Er spricht, er tut etwas, aber es kommt nicht mehr zu dieser Gemeinschaft. Das Verlangen nach Gemeinschaft, das Vermissen, das Sehnen in uns beginnt. Und jetzt, wo wir am Anfang der Bibel sind, können wir uns auch gleich anschauen, wie Anbetung entstanden ist. Denn wir betrachten ja heute den Tempelbau mit dem Untertitel Versammelt zur Anbetung. Wisst ihr, wer die Anbetung erfunden hat? Es ist ein ganz, ganz kleiner Satz. Ich finde ihn wahnsinnig schön. Ich habe ihn auch mitgebracht. Es ist wieder eine mega spannende Stelle. Gott nimmt das Opfer Abels an und das von Kain nicht. Direkt nach der Vertreibung aus dem Garten Eden. Und wir wissen nicht, was der Grund für dieses Annahme des einen Opfers und die Ablehnung des anderen ist. Aber daraufhin erschlägt Kain Abel. Und Kain wird bestraft, er muss umziehen. Und dann bekommen Adam und Eva noch einen Sohn. Anstelle des Sohns, den Gott erwählt hat, also anstelle von Abel, kommt ein Sohn Seth. 1. Mose 3, 25. Denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels, weil Kain ihn erschlagen hat. Und dem Seth. Und Adam erkannte seine Frau nochmals und gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil Kain ihn umgebracht hat. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Damals fing man an, den Namen des Herrn aufzurufen. Zack, haben sie Gebet erfunden. Mit der Geburt des Sohnes von Seth, Enosch, damals hat man angefangen, Gebet zu erfinden oder Gebet zu praktizieren, den Herrn anzurufen. Und danach zerstreuen sich die Völker über die ganze Welt. Irgendwann kommt Noah, Gott kommt einem eher wie ein Besucher, der ab und an mal vorbeischaut vor. Und irgendwann, ganz, ganz lang, landen wir bei unserem Volk Israel und den Versprechen, die Gott macht. Und Gott schafft nach dem Auszug aus Ägypten etwas Besonderes. Das Vorbild für den Tempel, den Salomon ca. 600 Jahre später bauen soll. Er schafft die Stiftshütte. Gott sagt, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach unendlichen Jahren sagt Gott, ich möchte wieder einen Ort, an dem sich meine göttliche Dimension, mein göttliches Reich und das irdische Reich treffen. Gott wohnte mittendrin. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen, denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Gott wünscht sich einen Platz mitten unter uns. Und er kommt als Wolke und setzt sich in dieses Zelt. So sah die Stiftshütte aus. Hier links sieht man das ungefähr. Hier habe ich euch ein bisschen so einen Grundriss mitgebracht. Also man hatte hier dieses Vorhof, Entschuldigung, dann den Altar und dann die Stiftshütte selbst, die wieder unterteilt war in ein Heiligtum und in ein Allerheiligstes. Also Hier war nochmal so ein Vorhang. Und drumherum lagerten sich die Stämme Israels. Und in dieser Stiftshütte gab es Platz zum Opfern, es gab Platz für die Waschung der Priester, es gab Platz für die Bundeslade im Allerheiligsten mit den 10 Geboten. Und vor einem Jahr oder so haben wir einen Vortrag über diese Stiftshütte gehört und ich fand so ein eindrückliches Bild, wie Gott wohnte inmitten dieses Volkes. Wenn der kleine Manasse aus dem Stamm Benjamin nachts aus seinem Zelt musste, weil er aufs Klo musste, dann ist er aus diesem Zelt gekommen, hat nach oben geschaut und eine riesige Feuersäule gesehen. Da war Gott. Und als er tagsüber gegangen ist und die Sonne ihm auf die Stirn schien, auf einmal kam eine Wolkensäule vorbei und hat ihm Schatten gespendet. Das war Gott. Gott war mittendrin. Mitten in diesem Volk Israel wohnte Gott mit seiner Herrlichkeit. Und wenn die Wolke sich bewegte, dann bewegte sich das Volk. Und wenn die Wolke oder die Feuersäule ruhte, dann ruhte das Volk. Und Lukas fasst diese ganze Geschichte im Apostelgeschichte 7 dann so zusammen und sagt, sie gingen, wanderten durch die Wüste 2 Generationen lang. Sie kamen mit dieser Stiftshütte in das Land, in das verheißene Land Kanaan. Und dort diente dieses Zelt bis David als Heiligtum. David nun war ein Mann, den Gott seine Gnade in besonderem Maß erfahren ließ. Deshalb bat er Gott darum, als Heiligtum für die Nachkommen Jakobs ein festes Gebäude errichten zu dürfen. Und sein Sohn Salomo war es dann, der Gott tatsächlich ein Haus baute. Und jetzt fügt Lukas etwas an. Aber wohnt denn der Höchste in einem Haus, das von Menschenhand erbaut ist? Niemals. Beim Propheten Jesaja heißt es, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist mein Fußschemel. Was für ein Haus wollt ihr da für mich bauen? Meine Hand hat das ganze Weltall erschaffen. Nach diesem Vorbild der Stiftshütte, dort wo Gott wohnt, hat David den Tempel gebaut. Und auch bei Salomo zog Gott ein. Ich weiß nicht, ob ich es als Folie dabei habe. Nein. In diesen Tempel zog Gott ein. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke des Herrn das Haus des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Salomo baut diesen Tempel und Gott kommt wieder mit seiner gesamten Herrlichkeit in diesen Tempel, so massiv, dass die Leute nicht arbeiten können. Stellt euch das mal vor. Gott ist so präsent, so stark, so mächtig in einem Haus, dass die Leute nicht rein können, um ihre Arbeit zu machen. Mose konnte nicht ins Zelt. Der Gott Angesicht gesehen hat, dass sein Gesicht so glühte, der 40 Tage und 40 Tage auf diesem Berg Sinai verbracht hatte. Auch er konnte nicht. Es geht nicht. Gott ist so stark in seiner Präsenz in diesem Haus, dass die Menschen nicht reinkommen. Gott kommt unter uns Menschen in seiner vollen Präsenz. Stiftshütte und Tempel. Ich nehme euch nochmal mit in eine sehr, sehr spannende Bibelstelle. Nochmal zum ganz Anfang der Bibel. Und ihr hat vor 2 Wochen meinen Kopf fast zum Explodieren gebracht. Es ist eine Bibelstelle, die ich immer und immer überlesen habe. Und ich weiß, ihr denkt, oh, der ist ganz verrückt, jetzt redet er schon wieder von der Schöpfung, aber wartet mal. Benni, vielleicht kannst du die Folien dann raussuchen, wenn ich anfange zu lesen. Es steht in 1. Mose 2, 8 und 9. Und der Herr, Gott, pflanzte einen Garten im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und der Herr, Gott, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Was hat das zu tun mit dem Tempel? Wer sieht's? Jahre und Jahre habe ich über diese Verse hinweggelesen, als wären sie nichts, bis mich jemand eines Besseren belehrte. Und es ist eine theologische Meinung, die nicht jeder braucht, müsst ihr nicht folgen, aber ich war so geflasht und für mich macht so viel Sinn. Wenn wir uns anschauen, einmal zurück, den Vergleich der Struktur von Stiftshütte hier links und dem Tempel. Also wir haben immer in der Mitte das Allerheiligste, dann haben wir das Heiligtum und das Heiligste, dann gibt es den Vorhof und dann gibt es quasi das Lager der Israeliten drumherum oder Jerusalem oder den Vorhof der Heiden, je nachdem, welchen Tempel man anschaut. Jetzt mit dieser Bibelstelle im Hintergrund, ich lese nochmal vor, und der Herr Gott pflanzte einen Garten in Eden im Osten und er setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte, und der Herr Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wir finden die gleiche Struktur, die wir in der Stiftshütte haben, die wir im Tempel haben, finden wir auch im Garten Eden. Wir haben das Land drumherum und Gott schafft Eden. Er schafft den Garten in Eden und in der Mitte dieses Gartens steht der Baum des Lebens. In unseren Übersetzungen manchmal mega schwer, weil dann für Eden auch oftmals steht Garten Eden. Wir überlesen ganz, ganz schnell, dass Gott innerhalb von Eden noch einen Garten schafft. Und das ist nicht die einzige Parallele. Die Struktur, in der dieser Garten Eden geschaffen wird, diese 7 Tage, die finden sich auch in den anderen Themen. Über 7 Teile sagt Gott, wie man die Stiftshütte zu schaffen hat. In 7 Erlässen sagt Salomon, wie man den Tempel baut. Und in der Mitte, von Anfang an, ist Gottes Ziel Begegnung. Das gleiche Ziel, das er im Garten Eden hatte, Begegnung mit Menschen, diese Schnittmenge zwischen uns und ihm, zwischen seiner Dimension und unserer Dimension, das gleiche Ziel hat er in der Stiftshütte, wo er wohnt unter uns. Und das gleiche Ziel hat er im Tempel. Gottes Anliegen, sein tiefstes Anliegen ist es, Orte der Begegnung zu schaffen, wo er auf uns trifft und wir auf ihn. Die Stiftshütte und auch der Tempel, sie sind voll mit Symbolen, mit Gott, mit wunderschönen irdischen Dingen, mit Herrlichkeit. Wir könnten Tage und wirklich Tage verbringen und uns die Einrichtung des Tempels anschauen und die der Stiftshütte und die ganzen Verweise hin bis zu Jesus, wie alles verwoben ist. Wir würden sehen, wie durchdacht alles ist, wo was wieder aufgenommen wird. Aber warum erzähle ich euch das? Weil es mir darum geht, dass wir verstehen, der Tempel zeigt diese Beziehung, die Gott möchte. Es war der Wunsch Gottes, unter dem Volk zu wohnen. Nicht Mose sagt, Gott, wohne doch bitte bei uns. Nein, er sagt, Mose, ich will unter euch wohnen, baut mir die Stiftshütte. Und er greift auf die Struktur von Eden zurück. Er wohnt bei Salomon, er füllt alles aus mit seiner Herrlichkeit, so umfassend, so hell, dass niemand hinein kann. Dort wohnt der heilige Gott. Und jetzt kommt der Switch zu uns. Denn Gottes Tempel ist heilig. Und dieser heilige Tempel seid ihr. lebendige Tempel. Die Tempel und die Identifikation mit dem Tempel kommt auch im Neuen Testament vor. Jesus sagt, er reißt den Tempel ab und er baut ihn in 3 Tagen wieder auf. Als er die Händler aus dem Tempel jagt, kommen die Pharisäer und fragen, was machst du? Und er sagt, ich reiß diesen Tempel ab und in 3 Tagen baue ich ihn wieder auf. Und er redet von sich als Tempel. Aber Paulus schreibt auch, wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Wenn Gott so präsent ist im Garten Eden, in der Stiftshütte, im Tempel und wir sind heilige Tempel. Was macht das mit uns? Wie geht es überhaupt? Jesus macht den Weg frei. Jesus, er starb am Kreuz, damit wir heilige Tempel werden können. Er starb am Kreuz, damit wir Tempel sein können, damit Gott in uns wohnt. Vielleicht erinnerst du dich an die Szene, wo Jesus am Kreuz hängt und stirbt und der Vorhang zerreißt, der Vorhang ins Allerheiligste zerreißt. Ich weiß nicht, wo ich es euch mitgebracht habe. Man kann sich das so vorstellen, das ist der Tempel zur Zeit Jesu. Hier gibt es eine Linie durch, von dem Vorhof der Heiden, Tor, Vorhof der Frauen, Tor, Vorhof der Israeliten, Heiligstes, Allerheiligstes. Zwischen dem Heiligtum und im Allerheiligsten war ein schwerer Vorhang und nur einmal im Jahr durfte der Hohepriester da rein. Als Jesus starb, zerriss dieser Vorhang und machte eine klare Sicht vom Vorhof der Heiden durch alle Tore auf das Allerheiligste. Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus und fasst das alles zusammen, viel besser als ich es könnte. Deswegen lesen wir. Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen hatte. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern ihr habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet durch die Hingabe seines eigenen Lebens. Was lesen wir hier? Diese Trennung, die seit dem Garten Eden da war, diese Trennung zwischen Gott und Mensch. Jesus hat am Kreuz diese Trennung aufgehoben. Wir können sagen, wir glauben an dich, Jesus. Wir glauben an das, was du getan hast. Und wir haben diese Verbindung. Wir haben dieses Vorrecht, in Gottes Nähe zu sein, im Allerheiligsten zu sein, ohne zu sterben. Nicht einmal im Jahr. Immer. Ich habe vorhin gesagt, es ist so wichtig zu verstehen, wie die Juden den Tempel gesehen haben, damit wir das Neue Testament besser verstehen. Hier schreibt Paulus, er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen standen, zwischen den Nichtjuden und den Juden. Wir denken an symbolische Mauern, die Mauern, die zwischen uns stehen. Ich glaube, Paulus hat es gar nicht so symbolisch gemeint. Hier zwischen dem Vorhof der Heiden und dem Vorhof, wo nur die Juden rein durften, war eine Mauer mit Warnschildern. Die haben geteilt das Volk Gottes von den Heiden. Das ist eine Mauer, die mit dem Kreuzestod Jesu absolut an Bedeutung verloren hat. Faszinierend. Ich lese weiter, Vers 15. Hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf die Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Das, was Paulus sagt, ist, Gott hat uns alle eins gemacht, damit wir hier zum Allerheiligsten gehen können, damit wir unser Opfer bringen können. Denn das war das Schlimme für die Nichtjuden, für die Heiden. Sie konnten, auch wenn sie an ihn glaubten, kein Opfer bringen. Sie durften nicht rein. Sie konnten diese Nähe, die die Juden vielleicht noch hatten, zum Allerheiligsten, zum Priester, der ihnen das Opfer gebracht hat, die war nicht da. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet, Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Es ist dieser gerissene Vorhang von vorne bis hinten durch, der alles verbindet. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde, heißt ab Vers 19. Ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und die Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in diesem Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Wir sind Teil dieses Tempels. Wir sind Bausteine dieses Tempels. Das Fundament sind die Apostel und die Propheten, wie Paulus hier schreibt. Ich verstehe es so, dass Paulus die Leute damals gar keine Bibel hatten, kein Werk, alles, was sie an Glauben aufnehmen konnten, war durch das Vorbild der Propheten und der Apostel. Und auf diesem Vorbild mussten sie damals ihren Glauben bauen. Und Eckstein, dieser wichtige Eckstein in einem Haus, er ist Jesus. Er hält alles zusammen. Durch ihn wächst alles und wird heilig. So, das ist die Grundlage. Es ist wahnsinnig viel, es ist intensiv. Aber ich glaube, wir sind lebendige Tempel der Anbetung. Was ist für mich Anbetung? Anbetung ist meine Reaktion auf die Erkenntnis des Wesens Gottes. Nochmal, Anbetung ist die Reaktion auf die Erkenntnis des Wesens Gottes. Wenn Gott in mir wohnt, mit seiner Herrlichkeit, dann ist es Zeit für Anbetung. Dann sind wir ein Ort der Anbetung, so wie der Tempel. Psalmen wie der Psalm 103, sie sind voll von Anbetung. Eine einfache, in Anführungszeichen, Beschreibung, wie Gott ist. Gott ist groß, Gott rettet, er schenkt Kraft, er ist barmherzig, er ist gnädig. All das und noch viel mehr hat der Schreiber also empfunden, als er über Gott nachgedacht hat. Meine Frage an dich heute Morgen ist, wie sieht dein persönlicher Psalm aus, wenn du einen Anbetungspsalm schreiben müsstest? Wie sähe er aus? Was stände drin? Wie hat sich Gott dir offenbart? Was ist deine Erkenntnis über Gott? In Johannes 4, Vers 24 steht, Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Anzubeten in Wahrheit bedeutet, Gott gemäß dessen anzubeten, was er von sich selbst offenbart hat. Anzubeten in Wahrheit bedeutet, Gott gemäß dessen anzubeten, was er von sich selbst offenbart hat. Und anzubeten im Geist bedeutet, gemäß des wahren Wesen Gottes anzubeten und in der Kraft der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wie sieht diese Anbetung aus? Es ist eine Anbetung, die geistlich geschehen würde und nicht durch äußere Zeremonien vom Geist geführt. Es ist eine Anbetung auf der Grundlage der offenbarten Wahrheit. Wenn Gott sich mir offenbart in finanziellen Nöten, dann kann ich sagen, Gott, so wie ich dich erkenne, bist du mein Versorger. Es ist eine Anbetung, die vollkommen freiwillig geschieht. Denn der Vater verordnet sie nicht, nein, er sucht sie. Und ein Beispiel, als ich nach einem Beispiel gesucht habe, wie für mich Anbetung aussieht, kam ich zu einer Stelle in Lukas 7. Und ich erzähle sie nach, damit es ein bisschen schneller geht. Und da kommt eine Sünderin, Jesus ist eingeladen bei einem Pharisäer zum Essen. Und er liegt da und isst mit dem Pharisäer. Und der Pharisäer möchte sehen, ist er ein Prophet oder wer ist eigentlich dieser Jesus? Und auf einmal kommt in diesem öffentlichen Mahl, kommt von an Jesus heran von hinten eine Frau und beginnt zu weinen und beginnt seine Füße, das dreckigste damals, weil nur Sandalen und staubige Straßen, mit dem allerkostbarsten Öl zu salben. Mit ihren Haaren trocknet sie seine Füße. Das allerkostbarste Öl, mehrere Monatslöhne. Das ist für mich Anbetung. Irgendwas ist mit dieser Frau passiert, dass sie das Wesen Gottes erkannt hat und gedacht hat, dies ist eine angemessene Reaktion auf Gott, auf Jesus. Absolut wahnsinnig. Niemals würde ich bei jemand anders ins Haus reingehen, dem seinen Gast mit meinen Tränen benetzen, mit meinen Haaren abtrocknen und dann noch mal ein halbes Monatslohn oder mehr oder wie auch immer da drüber gießen. Wenn ich nicht absolut überzeugt wäre davon, was für ein unfassbarer Gott, was für ein Mensch, welcher Jesus da vor mir ist. Verschwenderische Anbetung. Eine Erkenntnis und meine Reaktion aus dieser Erkenntnis, wie Gott offenbar wird. Alles, was Gott tut, durch und durch ist Begegnung schaffen. Durch die gesamte Bibel schafft er Orte, die Kontakt ermöglichen, da wo wir uns treffen. Wir haben gehört, wir sind ein lebendiger Tempel. Weißt du, wie wertvoll Gott dieser Ort der Begegnung ist? Mit wie viel Liebe er sich diesen Ort erdacht hat? Nur das Beste war gut genug für diese Stiftshütte. Bis ins kleinste Detail, Kapitel über Kapitel über Kapitel, beschreibt Gott, wie diese Stiftshütte auszusehen hat. Welche Anforderungen die Priester haben müssen. Wer daran arbeitet. Und jetzt hat er dich vorausgesetzt, du glaubst an Jesus und das, was er am Kreuz für dich getan hat. Jetzt hat er dich auserwählt, um in dir zu wohnen. Seine Herrlichkeit, diese Wolkensäule, sie wohnt in dir und mir. Was macht das mit mir? Weißt du, wie viel Liebe in dir steckt? Vielleicht sind es keine Seiten um Seiten geschrieben in der Bibel. Aber weißt du, wie kostbar du Gott bist? Verstehen wir das? Verstehen wir das tief in unserem Herz? Wir als lebendige Tempel, wir als lebendige Tempel, dort, wo Gott wohnt, wir haben die Präsenz Gottes in uns und er liebt uns so sehr. Er macht alles für uns, seinen eigenen Sohn am Kreuz. Nur wegen dieser Gemeinschaft, nur wegen diesem Überschneiden der beiden Kreise, damit Begegnung passiert. Anbetung ist die Erkenntnis auf das Wesen Gottes, auf die Liebe, die wir sehen, auf die Barmherzigkeit, auf die Gerechtigkeit, die uns zuteil wird. Was ist meine Reaktion auf das, wenn nicht Anbetung? Gott in unserer Mitte, wir um ihn herum. Gemeinde als Ort der Anbetung. Alles ist miteinander verbunden. Und was ist das für ein heiliger Ort? Hier, nicht dieses Gebäude, nicht dieser Saal. Dort, wo sich das Irdische und das Göttliche treffen, du. Wir sind nicht nur Tempel, wir sind Priester, wir sind Verbinder zu den Menschen. Und hier vor mir sitzen viele Tempel, Begegnungsstätten Gottes mit seiner Herrlichkeit. Wenn diese Herrlichkeit in uns ist und unter uns sichtbar ist, eine Herrlichkeit, die Menschen von der Arbeit abhält, wie muss dann unser Lobpreis aussehen? Amen. Ich möchte noch mit uns beten und ich bitte dich, wenn es dir möglich ist, dazu aufzustehen. Großer Gott, ich staune über deinen Willen und dein Verlangen, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und ich bin dankbar, dass du niemals aufgehört hast, Begegnung mit uns zu suchen, die Hand nach uns auszustrecken, diese Räume und diese Orte der Begegnung zu schaffen. Ich danke dir, Jesus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist, dass du diese Linie bis ins Allerheiligste freigemacht hast, dass wir zu Gott kommen können durch dich. Ja, und so möchte ich jeden, der heute Morgen hier ist, diesen Vers mitgeben. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Amen.